Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Von Isabella Herzig und diese Woche zu Gast Michael Kloss.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Willkommen wieder mal am Freitag. Und auch heute wieder mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Freut euch alle auf Michael Kloss. Michael ist jemand, der mit Wirkung ganz stark seit Jahrzehnten sich mittlerweile beschäftigt. Und zwar in ganz, ganz vielen spannenden Facetten. Und Michael, würdest du dich einmal kurz vorstellen und uns sagen, wer bist du?
Ja, gerne. Ich bin Michael Kloss, bin Partner bei der Conciso. Und ich glaube, für den Rahmen, in dem Isabella so unterwegs ist, eher untypisch unterwegs, weil ich bin studierter Informatiker. Also ich habe tatsächlich mal so Software entwickelt, wirklich richtig an der Tastatur programmiert, Softwarearchitekturen mit Kunden entworfen und mache seit inzwischen 25 Jahren IT-Beratung und bin aber, deswegen hat Isabella schon recht mit Jahrzehnten, seit so 2010 immer stärker in den Bereich Coaching reingerutscht. Coaching weniger aus deinem Bereich, ne, so die ganze psychologische Ebene am Anfang, sondern eher methodisch, weil in der Softwareindustrie das ganze Thema agiles Arbeiten, agile Methoden immer wichtiger wurde oder zumindest auch immer mehr auf Anklang gestoßen ist, sagen wir mal so. Und mich immer mehr Teams und später auch Kunden gefragt haben, ob ich sie nicht unterstützen kann bei diesem Veränderungsprozess, der da letztendlich stattfindet. Ja, und weil natürlich die Herausforderungen komplexer geworden sind und da habe ich mich irgendwie immer mehr mit diesem ganzen Thema beschäftigt, bis ich irgendwann so 2015, 16, wenn ich gefragt wurde, was ich mache, gesagt habe, ja, ich bin Informatiker, aber eigentlich mache ich mehr Psychologie und Soziologie als alles andere. Und gefühlt mache ich jetzt wieder mehr Technik durch das ganze KI-Thema, wo wir auch heute so ein bisschen irgendwie Ausflug in diese Richtung machen werden, also zumindest im Rahmen. Aber das, was mich natürlich extrem umtreibt und beschäftigt, ist, welche Art von Veränderung passiert dadurch eigentlich bei uns Menschen als Individuum, aber auch bei uns in den Organisationen, in den Unternehmen. Und klar, in der Softwareindustrie kriegen wir es natürlich gerade sehr direkt und sehr intensiv mit. Das ist in anderen Branchen vielleicht noch nicht ganz so intensiv spürbar, aber keine Sorge, das kommt.
Das heißt, wir haben jetzt gerade so auf den Punkt gebracht, Wirkung, der Rahmen dieses Podcasts ist die Wirkung. Und wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen, haben überlegt, was ist denn das Thema des Podcasts, weil er bis jetzt immer so ungeskriptet war. Und mittlerweile denke ich, es ist schon ganz gut, mal auch mal ein kleines Thema vorzugeben, damit wir nicht so abschweifen. Und wir beide kennen uns jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und unsere Gespräche sind sehr vielschichtig, sodass, wenn wir jetzt anfangen würden, über KI zu sprechen, wir durchaus irgendwann mal bei der Persönlichkeitsentwicklung wieder landen würden, weil uns das sehr, sehr schnell und oft passiert. Deswegen haben wir gesagt, wir sprechen mal über die Wirkung KI auf das Leben, auf den Menschen, auf das, was uns allen begegnet. Und speziell bei euch in der Branche, hast du gerade gesagt, wir merken das natürlich mega schnell, vielleicht schneller als alle anderen. Und wie geht ihr denn damit um? Also was bedeutet das für euch? Also die KI ist da und du hast gerade gesagt, ich begleite Change-Prozesse. Jetzt seid ihr quasi selber in so einem absoluten Change. Und wie geht ihr damit um?
Ja, wie gehen wir damit um? Proaktiv zum Glück. Also das, um das mal vielleicht vorwegzunehmen, aber bevor ich so richtig darauf eingehe, wie wir damit umgehen, vielleicht erstmal das, was wir beobachtet haben in den letzten, inzwischen muss man eher sagen, 3,5, 4 Jahren, seitdem so ChatGPT das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Das, was wir dadurch gemerkt haben, ist, es wird alles immens beschleunigt. Also wir beschäftigen uns ja viel, oder ich habe mich viel in dem ganzen Kontext agile Methoden damit beschäftigt, wie können wir Arbeitsweisen verändern, wie können wir Arbeitsweisen optimieren, gerade im Sinne von immer komplexer werdenden Aufgaben. Und ein Thema, was dabei immer wieder hochkommt, ist das ganze Thema Engpasstheorie, ne? Also wenn wir uns angucken, wie Menschen arbeiten, dann werden wir immer sehen, dass irgendwo Engpässe entstehen, wo irgendwas nicht so schnell geht, wie man es sich gerne wünscht, oder irgendwelche komischen Probleme existieren. Und das, was wir jetzt durch KI sehen, ist quasi Engpasstheorie live am Beispiel, weil dieser große Engpass der Softwareentwicklung, der oft Monate oder Jahre gedauert hat, in Tagen passiert. Und diese Beschleunigung sorgt aber dafür, dass ringsrum alles andere mitbeschleunigt wird oder mitbeschleunigt werden muss, weil auf einmal habe ich nicht mehr Zeit für eine Entscheidung von 2 oder 3 Monaten, sondern vielleicht nur noch eine Woche. Oder für eine Planung von 2, 3 Wochen habe ich auf einmal nur noch einen Tag Zeit, weil mir mein Team auf einmal sagt, ja, ich bin übrigens fertig. Und diese Beschleunigung macht was mit den Menschen. Das ist natürlich auf der einen Seite, was wir gesehen haben, total schön, weil die Menschen natürlich die Mehrwerte sehen, die dahinter stecken in ihrer eigenen Arbeit. Ne? Also gerade in der Softwareentwicklung, wenn man sich vorstellt, dass man 8 Stunden am Tag an der Tastatur gesessen hat und Worte, ich sag mal im übertragenen Sinne, in diesen Computer getippt hat. Und jetzt ist da auf einmal eine Maschine, die macht das in quasi wahnsinniger Geschwindigkeit. Das war ein Kommentar bei einem Kunden aus dem Team. Dann kommen solche Kommentare wie, bitte schickt mich nicht mehr zurück in die Mine. Und tatsächlich fühlt sich das für viele Softwareentwickler so an. Also das ist quasi jetzt der Weg raus aus diesem Fleißgeschäft, sag ich mal. Das ist aber nur der eine Teil der Medaille, den man da tatsächlich sieht. Weil natürlich verschieben sich dadurch Aufgaben. Ich muss mir Gedanken machen, wie will ich damit umgehen, ne? Ganz viel Berührungsängste an verschiedenen Stellen, weil, naja, die macht halt irgendwas und ich sehe gar nicht mehr, was das ist. Trotz allem gibt es aber immer noch die Menschen, die sagen müssen, ja, damit gehen wir vielleicht jetzt live vor Kunde raus. Und die übernehmen eine Verantwortung dafür. Das haben sie vorher auch schon. Da haben sie ein Stück weit natürlich die Verantwortung für die Menschen übernommen. Jetzt ist da aber sowas, da steht KI drauf und auf einmal ist das alles ganz wild. Und das geht tatsächlich jetzt dummerweise auch noch eben in Tagen. Und nicht mehr in Monaten oder Jahren, wo ich auch, naja, durchaus eine meiner Hypothesen, eine andere Gewöhnungszeit daran habe, wo ich mich damit vertraut machen kann, wo ich mir bewusst machen kann, wie groß ist die Verantwortung, die ich da übernehme, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht was schiefgehen kann und was könnte schiefgehen. Wenn ich da Monate für Zeit habe, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken, das abzusichern etc. Heute kann es mir passieren, dass wir jetzt überlegen, hey, das könnte eine gute Idee sein, folgende Funktion irgendwo in der Software einzubauen. Und morgen früh sagen mir die Kollegen oder Kolleginnen, ja, wir sind fertig, wir können das live stellen. Und das ist natürlich anders. So, und damit sind wir bei dem Thema, ne? Also anders, Change, Veränderung, ne? Also das, wo
Ja.
die Menschen hängen.
Aber weißt du, was ich mich jetzt frage, was ist das, was wir jetzt brauchen, um damit gut umzugehen? Weil ich bin total bei dir. Ich musste gerade so schmunzeln, als du das gesagt hast mit diesem Engpass. Also ich weiß, dass ich immer der Engpass meines Teams bin, ne? Also bei uns ist es so, dass ich der Engpass bin. Und wenn die KI jetzt da ist, sie hilft mir wirklich teilweise schneller zu sein, ja. Aber wenn ich das jetzt so übertrage auf so groß, also ich meine, wir haben jetzt eine kleine Boutique-Beratung, ja, das kann ich jetzt nicht vergleichen mit einem Riesenunternehmen. Nur, was brauche ich als Führungskraft? Was brauchst du zum Beispiel, um mit diesen Geschwindigkeiten auch gut umzugehen? Du musst ja eine gewisse Risikobereitschaft vielleicht stärken. Also ist das anders als früher? Du sagst, na, ich kann jetzt viel schneller Entscheidungen treffen. Ich muss aber damit leben, dass die vielleicht nicht ganz so durchdacht sind. Also was sind die Fähigkeiten deiner Meinung nach, die wir jetzt brauchen werden als Führungskräfte, um das zu halten, um diesen Raum gut auszufüllen? Weil ich vertrete ja immer diese Theorie, deswegen sind wir ja bei Herzig fokussiert auf den Menschen. Ich als Führungskraft lebe natürlich etwas vor. Ich habe aber auch eine extreme Wirkung auf das Erleben meiner Mitarbeitenden. Das heißt, wenn ich nicht entscheiden kann oder wenn ich dann nervös bin, wenn, sorge ich dafür, dass insgesamt eine Dynamik entsteht, die vielleicht nicht ganz so gesund ist bei solchen Prozessen.
Muss gerade kurz überlegen, wo ich bei deiner Ausführung ansetze. Also was wir aus meiner Sicht, ja, wenn man es alltags- oder umgangssprachlich bezeichnen würde, dann ist das Erste, was du hören wirst, ist, man braucht Vertrauen. Hervorragend, das ist immer schön und leicht gesagt, ne? Jetzt hab mal Vertrauen in eine KI, vor allem bei den ganzen Nachrichten, die du noch links und rechts hast. Ich glaube, heute war schon wieder irgendwie eine Schlagzeile drin, dass irgendein KI-Modell, ich glaube, diesmal war es von Anthropic, irgendwo sich in ein System gehackt hat, was es eigentlich nicht sollte. Das wird uns passieren. Das wird uns so passieren, wie das mit anderen Themen auch so ist, weil wir werden gewisse Fortschritte, Innovationen natürlich immer auch mit negativen Seiten erleben. Das war schon immer so, ne? Also, ich glaube, als das erste Auto gebaut wurde und die Pferdekutschen da waren, hatten wir ähnliche oder sind kannst du mir nur vorstellen, weil ich vermute, dass es ähnliche Diskussionen gab. Und ich sag mal, bei disruptiven Innovationen, und die KI ist eine disruptive Innovation, werden wir immer damit zu kämpfen haben als Menschen, wie kommen wir dahin, dass wir den Innovationen, die dort stattfinden, und in diesem Fall KI, vertrauen können. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, wenn du jetzt konkret fragst, was können wir oder was brauchen wir als Führungskräfte, um damit umzugehen? Naja, dann sollten wir uns in erster Linie vielleicht mal überlegen, was brauche ich oder wir als Organisation, um so einer KI besser vertrauen zu können? Ich sag gar nicht zu 100%, ne, aber wie komme ich zumindest schrittweise dahin, solchen Innovationen mehr zu vertrauen? So. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Ne? Da kann ich bestimmte Rahmen setzen, in denen wir das, in die wir das einbetten, oder ich kann es nur für bestimmte Tätigkeiten benutzen. Am Ende muss ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Also zu sagen, ich kümmere mich einfach nicht drum, das geht schon vorbei, das wird nicht passieren aus meiner Sicht. Das ist eine, ich habe gerade gesagt, disruptive Innovation. Das Einzige, was für mich sicher ist, ist, dass wir nie wieder ohne KI leben werden, weil wir haben sie bisher nicht abgeschaltet. Der Komfort für alle Menschen ist derzeit zu groß, als dass wir sie noch abschalten würden. Das ist für mich klar. Kann man jetzt sagen, ist Michas Meinung? Gerne ist meine, nehme ich so an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die bestätigen will. Was dann aber tatsächlich natürlich der nächste Schritt ist, ist, und du hast gesagt, naja, vielleicht brauche ich sowas wie Risikobereitschaft. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir haben ja festgestellt, dass es durchaus gut ist, wenn wir auch sowas wie interdisziplinäre Teams haben und eine gute Mischung von Menschen. Ich glaube, wir sollten nicht aufhören, uns mit allen Vor- und Nachteilen zu beschäftigen. Und ich brauche nicht nur Risikobereitschaft, ich brauche auch die Menschen, die ein sehr, sehr starkes Risikobedürfnis haben, weil sie mir halt spiegeln können, was potenziell noch da, an negativen Effekten lauern kann. Aber wir müssen daran arbeiten, diese Aspekte, die für uns wichtig sind, um dieses Vertrauen zu stärken, ins Bewusstsein zu heben. Weil im Moment reden alle immer nur über die KI und über was alles passieren kann mit der KI und in dieser ganzen Geschwindigkeit. Und man ist ganz schnell in diesem Negativen. Wohl wissend, dass jeder von uns sie täglich nutzt. Also da müssen, brauchen wir ja, ne, da reden wir auch drüber, dass sie sagen, na, ist ja schön, dass das alles negative Aspekte hat, aber jeder von uns nutzt sie, genauso wie WhatsApp. Ne? Also wir reden über Datenschutz und jeder nutzt WhatsApp. Das sind so Dinge, wo wir halt immer wieder uns bewusst machen sollten, die werden benutzt. Die werden eingesetzt, diese Technologien und diese Innovationen oder die auch manchmal nur diese Tools. Und wenn uns einmal klar ist, dass die eingesetzt werden, dann wird auch relativ schnell klar, dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns Gedanken darum machen müssen, okay, was bedeutet das für uns konkret in unserem Kontext und wie können wir dafür sorgen, dass es für uns benutzbarer wird? Deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass sich Unternehmen, also speziell Unternehmen, auch Gedanken darüber machen, wie sieht ihre KI-Strategie aus? Weil eins ist ganz klar für mich, und das sehe ich wirklich tagtäglich. Die Unternehmen, die sich nicht damit beschäftigen, glauben vielleicht, dass KI bei ihnen kein Thema ist. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, jeder Mitarbeitende in diesen Unternehmen nutzt KI. Und wenn ich keine Strategie habe, wie die Mitarbeitenden KI nutzen, dann nutzen sie sie irgendwie. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, ob irgendwie benutzen, mein Vertrauen in diese Innovation stärkt, oder ob ich nicht lieber versuche, das ein Stück weit in die Bahnen zu lenken, wie sie, naja, für mich, für uns als Organisation nutzbar und relevant ist. Und es gibt unterschiedliche Aspekte. Wir haben zum Beispiel, du hast ja gefragt, wie gehen wir damit um? Wir haben sehr früh angefangen, zu sagen, okay, was bedeutet das denn tatsächlich für uns? Weil natürlich sind da so Sachen wie, welche Informationen schicken wir in solche KI-Modelle rein? Wie stark dürfen wir das nutzen? Wie sichern wir ab, dass keine Daten da reinfließen, die da nicht reinfließen sollen, etc. pp. Und das waren Fragen, mit denen wir uns sehr früh beschäftigt haben, wo wir auch angefangen haben, uns erstmal nur mit, ich sag mal, wirklich Spielprojekten damit auseinanderzusetzen, wo tatsächlich keine Art relevanter Daten irgendwie in so ein System reinfließen müssen. Und dabei haben wir mehrere Sachen festgestellt. Also zum einen ist es an ganz vielen Aspekten so, dass ich mir als allererstes zum Beispiel die Frage stellen kann, was ist denn überhaupt relevant für mich, was nicht in die KI rein soll? Und dann wird man feststellen, das ist vielleicht gar nicht so viel. Weil wenn wir darüber reden, ich meine, wir sind ein IT-Beratungsunternehmen, wir haben Teams, die entwickeln Software. Und wenn wir mal gucken, so durch die Bandbreite unserer Kunden, dann haben wir ganz viele Kunden, da ist der Software-Code an sich gar nicht so schützenswert, weil die gar nicht so die Algorithmen haben, die wirklich den Wert enthalten, sondern es sind oftmals die Daten. So, und wenn du so eine Situation zum Beispiel hast, dann ist es wichtig, sich um das Schützen der Daten zu kümmern, weil das andere ist eigentlich eher sekundär. Da könnte man zum Beispiel sowas nutzen. So, dann gibt es natürlich so Möglichkeiten wie, ich nutze vielleicht nicht ein KI-Modell, was irgendwo in den USA läuft und was ich wo ich gar nicht absichern kann, was dieses Modell alles so macht, sondern wir haben angefangen, mal eigene Modelle auf Servern laufen zu lassen. Und auch das geht an vielen Stellen, ne? Und so kann man sich sukzessive und schrittweise nähern. Was für uns schnell klar war, weil du gesagt hast, was haben wir geändert, war, dass wir festgestellt haben, jeder bei uns im Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen. Das heißt, wir haben tatsächlich auch so Offsites, die wir regelmäßig machen, dafür genutzt, dass alle Mitarbeitenden bei Conciso mit KI Software entwickeln mussten. Und ich meine alle, also auch unsere Buchhaltung musste Software entwickeln. Und das geht. Warum machen wir das? Weil wir sagen, naja, wenn die Leute kein Gefühl, kein Gespür und kein Verständnis dafür haben, was damit möglich ist und wohin das geht, dann reduzieren wir A, keine Sorgen, und B, schaffen wir auch keine Optionen für Mehrwerte. Das war ganz einfach der Hintergrund. Ich glaube, das ist bei uns noch mal disruptiver ist als vielleicht in manch anderen Branchen, weil es, und das merken wir schon seit einem Dreivierteljahr, es wird die Softwarebranche komplett verändern. Also die Aufgabenfelder, die Tätigkeiten von, wir bezeichnen es gerne als Software-Ingenieure, die werden sich verschieben. Und das ist jetzt schon spürbar. Ja, und dadurch ändern sich natürlich auch Bereiche im Unternehmen, ne? Also bis hin zu in manchen Unternehmen ganze Businessmodelle.
Das wird sicherlich uns alle verändern, die ganze Arbeitswelt. Ich fand es total schön, deine Ausführung. Am Ende des Tages habe ich für mich übersetzt, dass du da aufgehört hast, wo wir angefangen haben, nämlich beim Vertrauen. Weil wie entsteht eigentlich Vertrauen? Vertrauen entsteht doch immer dann, wenn ich Zeit in etwas investiere. Also Beziehungen entstehen ja nur, wenn ich mir Zeit nehme für die Menschen und regelmäßig mit ihnen Zeit verbringe. So entstehen Beziehungen, so pflege ich Beziehungen. Und im Endeffekt, dieses Beschäftigen mit der KI ist auch eine Art Beziehung, sich selber damit zu beschäftigen, das zu verstehen. Und was zweitens für mich dazu kommt, ist das Thema Sicherheit, ne? Also Menschen brauchen Sicherheit in unsicheren Zeiten und umso klarer, ich weiß, was ich zu tun habe, desto mehr vermittelt mir das eigentlich nach innen der Sicherheit. Finde ich auch einen total spannenden Aspekt, vielleicht für alle, die so ein bisschen darüber nachdenken, wie schaffen wir das? Also Vertrauen, ja, beschäftigt euch damit. Sicherheit schaffen in Klarheit, ne? Was machen wir denn genau mit diesen Aspekten. Und der dritte Bereich, den fand ich super spannend. Du hast gesagt, die Leute sagen, schick mich nicht wieder in die Mine rein. Also die sind bei euch wahrscheinlich sehr open-minded und lassen sich darauf ein und wollen gar nicht mehr diese alten Strukturen und Arbeitsweisen. Ich erlebe das aber oft in anderen Unternehmen, wo Menschen eher sagen, nein, bitte lass mich damit in Ruhe. Ich habe Angst vor neuen Sachen. Was so oft der Gedanke ist, wenn man sich unsicher fühlt, hat man Angst. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und ich frage mich, ob wir vielleicht auch noch unterstützend, und das ist wirklich jetzt ein weiter Gedanke, die Glaubenssätze, die man so mit sich schleppt, ne? Also, dass man die vielleicht bearbeiten muss. Also, weil dieser Glaubenssatz, das ist alles ganz schlimm und ich will das nicht benutzen, weil das ist so Teufelszeug, ist natürlich auch signifikant für mein Verhalten. Also wenn ich das definitiv innerlich nicht will, dann werde ich nicht anfangen, damit zu arbeiten. So, wir haben im Coaching so einen ganz schönen Satz und den nutze ich fast in jeder Coaching-Session. Jetzt ist der preisgegeben. Der heißt nämlich, Glauben ist stärker als Wollen. Wenn ich nämlich Überzeugungen habe, diese Überzeugungen werden immer mehr sich auswirken als das, was ich eigentlich will. Also ne, wenn ich glaube, ich kann nicht abnehmen, dann kann ich dreimal versuchen und das wird trotzdem nicht passieren, weil ich ja glaube, dass es nicht funktioniert. Ein banales Beispiel auf KI übersetzt darfst du jetzt mal gern. Aber die Thematik, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, wie denken Menschen. Oder willst du gar nicht so weit gehen?
Doch, total. Also jetzt sind wir genau da, was du am Anfang schon angekündigt hast, ne?
Immer,
Persönlichkeitsdiagnostik.
ja.
Du hast gesagt, die Leute bei uns sind open-minded. Das mag man glauben, weil wir uns mit der Thematik beschäftigen. Das, was ich feststelle, ist, wir haben denselben Querschnitt auch in unserer Branche an Individuen wie in der Gesellschaft auch und damit auch dieselben Menschen mit Sorgen, Ängsten und auch, ich würde nicht sagen Berührungsängste, aber sie stehen dem ganzen Thema durchaus skeptisch gegenüber, selbst wenn sie aus der Branche kommen, manchmal vielleicht sogar gerade, weil sie aus der Branche kommen. So, und das ist etwas, womit wir, glaube ich, lernen müssen, umzugehen, um es kurz zu fassen. Und am Ende des Tages, ich meine, du hast auch auf Wirkungen, und was verändert sich vielleicht für Führungskräfte ja am Anfang Bezug genommen. Aus meiner Sicht bedeutet es umso mehr, dass wir uns aus einer Führungsperspektive mit den Menschen als Individuum noch stärker auseinandersetzen müssen, weil jetzt noch ein zusätzlicher Faktor mit reinkommt, der sehr individuell die Menschen betrifft. So. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Es werden mich vielleicht einige steinigen, wenn ich solche Aussagen in den Raum werfe. Aber wenn wir über Beziehungen reden, dann kann man darüber nachdenken, ob ich nicht lernen muss, wie meine Beziehung zu einem KI-Modell denn aussieht. Weil tatsächlich, einer der Leitsätze, den ich sehr früh bei meinen eigenen Experimenten mit diesen KI-Modellen machen musste, das waren eigentlich zwei und beide gehören so ein bisschen zusammen. Der erste ist, die KI ist menschlicher, als man denkt. Ich erkläre gleich, wie ich dazu gekommen bin. Und der zweite ist tatsächlich, wenn du eine Frage hast, frag. Und da kommt so ein bisschen das Beziehungsthema ins Spiel. Wenn man sich das jetzt mal versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen, was meine ich mit, eine KI ist menschlicher, als man denkt? Wenn ich der KI eine Aufgabe gebe, ich bleibe mal allgemein bei der KI, es gibt unterschiedliche Modelle, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber ausschweifen, ist eigentlich fast egal, wenn ich eins der großen nehme, kann ich irgendeins nehmen. Aber wenn ich so einem KI-Modell eine Aufgabe stelle, dann wird dieses Modell versuchen, die Aufgabe zu lösen. Und je umfangreicher die Aufgabe ist, umso eher wird mir auch dieses KI-Modell sagen, ich bin fertig. Und wo dieser Satz so ein bisschen entstanden ist, war bei den Erkenntnissen, dass das Modell noch nicht fertig war mit der Aufgabe, weil es fehlten noch Aspekte. Und zwar Aspekte, die ich vielleicht nicht so ganz explizit am Anfang formuliert hatte, aber im Kopf habe. Merken schon, da kommen so kleine Parallelen zu der menschlichen Zusammenarbeit. Der zweite Punkt, wo das so ein bisschen nur für mich durchkam, war, dass auf einmal Dinge da waren, die ich gar nicht formuliert hatte. Wo die die Modelle das, was ich nicht explizit formuliert habe, interpretiert haben. Wir merken, das könnte leichte Parallelen geben zu menschlichen Beziehungen und Zusammenarbeiten. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich diese Art Leitsatz für mich in meinem Kopf so etabliert habe. Was auch dazu geführt hat, dass ich anders darüber nachgedacht habe, wie arbeite ich eigentlich mit solchen KI-Modellen. Und am Ende des Tages, naja, kommen wir auch dahin, dass wir nicht nur Menschen führen, sondern vielleicht auch Modelle führen. Und natürlich werden wir das anders tun, natürlich wird das auch anders möglich sein, ne, weil ich sag mal, bisher die KI-Modelle sind so trainiert, dass sie mir selten widersprechen. Außer ich sage ihnen, widersprich mir bitte jedes Mal. Dadurch wird das schon eine andere Art sein von Führung. Aber wenn wir es wirklich mal auf eine etwas abstraktere Metaebene ziehen, dann reden wir tatsächlich über Beziehungsaufbau und auch Führung von einer technologischen Innovation. Und das klingt natürlich schon krass. Da kann ich verstehen, dass Menschen erstmal irgendwie durchatmen, schlucken, drüber nachdenken. Nur ich sag mir halt, naja, es ist eine Entwicklung, die gerade stattfindet. Und wenn ich doch merke, dass es in so eine Richtung geht, dann versuche ich halt immer rauszufinden, okay, wie gestaltet sich das denn? Wie fühlt sich das denn dann in der Realität an? Und ich bemesse meinen menschlichen Beziehungen immer noch viel, viel mehr bei, ne? Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich liebe es, mit Menschen zu reden, im Austausch zu sein, Gedanken zu spinnen, manchmal auch Luftschlösser zu bauen. Ich habe aber auch festgestellt, ich kann durchaus gut mit so einem KI-Modell auf einer Autofahrt, wo ich alleine unterwegs bin, in den Sparring gehen und fühlt sich trotzdem nicht schlecht an. Und das sind so Aspekte, wo ich sage, naja, das ist wie bei vielen Veränderungsaspekten. Man kann natürlich sagen, nee, Veränderung bitte nicht. Oder man kann sagen, ich möchte die Veränderung eher umarmen und schauen, was für Möglichkeiten eröffnen mir diese Veränderungen. Ich glaube, an so einem Punkt stehen wir halt auch seit ein paar Monaten, Jahren in unserer Welt. Und wie ich am Anfang sagte, aus meiner Sicht, das, was für mich sicher ist, ist, es wird nicht mehr weggehen. Wir werden nicht mehr ohne KI
Wie
leben.
schön du das auf den Punkt gebracht hast. Weißt du, jetzt zwischendurch, ich beobachte ja deine Körpersprache und meine spricht ja auch die ganze mit. Also wer uns jetzt nicht sehen kann, ich mache zwischendurch dieser typische mimische Bewegung für, ich habe hier gerade eine Idee so, ja, diese dauernd, ich kann sie gar nicht mehr alle erfassen, meine Ideen, die jetzt gerade in meinem Kopf entstanden sind. Und Micha hat während dann gesagt hat, also Menschen mag ich am liebsten sofort in die Körpersprache, in mehr Bewegung reingegangen. Das ist so echt und authentisch und so kenne ich dich. Du liebst Menschen. Und ich fasse jetzt immer wieder zusammen, weil ich das für mich besser verarbeiten kann. Wir stehen eigentlich jetzt gerade in einer Ära, die besonders ist. Also wir verabschieden uns von dem alten Menschsein, also nur wir quasi in der Interaktion, in der Kommunikation, auch in der Arbeitswelt und gehen jetzt in eine neue Ära, in eine neue Welt, in der der Mensch quasi mit der KI gemeinsam sich arrangieren muss, weil sie wird ja bleiben, haben wir gesagt. Das bedeutet, wir sind die Ersten, die auch die Regeln festlegen, die Pfade bereiten für die, die nach uns kommen. Und alles, was wir falsch machen, wird die anderen vor die Füße fallen. Ne? Und also es ist jetzt meine Übersetzung dessen. Und so, umso spannender finde ich diese Kommunikation, die du gerade so rausgestellt hast. Wir kommunizieren ja miteinander schon, mit Interpretation, mit Verfehlung, mit. Das würde für mich bedeuten, als Führungskraft, um auch einen Bogen zu dem zu machen, was wir eigentlich gemeinsam auf die Straße bringen, ist, lege auch viel Wert auf deine Kommunikation. Mach dir mal ein bisschen Gedanken darüber, wie du kommunizierst, weil das, was in deinem Kopf ist, das kann weder dein Mitarbeiter noch die KI quasi erahnen, auch wenn die vielleicht beide sehr schlau sind. Okay, deine Gedanken rattern. Ich lasse dich jetzt sprechen.
Nee, passt. Also ist genau richtig, was du sagst. Es wird immer wichtiger zu schauen, wie kommuniziere ich, wie. Also ein Aspekt, der uns umtreibt, ist tatsächlich, wie schaffe ich es auch, interpretationsfreier zu werden in meiner Kommunikation? Und das tatsächlich nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch den Modellen. Weil und da haben wir so ein bisschen den ersten Bogen auch schon zu der Gesamtbeschleunigung. Die KI sorgt dafür, dass das, was ich kommuniziere, in extremst hoher Geschwindigkeit real wird. So kann man es mal kurz auf einen Punkt bringen. Was bedeutet real werden? Im heutigen Schritt ist es meistens irgendwie vielleicht eine Art von Software. Aber wenn wir nur den nächsten Schritt denken und die Videos sind ja seit mehreren Jahren im Netz, ich habe einen humanoiden Roboter mit einer KI im Kern. Wenn ich kommuniziere, wird der etwas tun. Und das hat, also, das löst etwas aus. Das heißt, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir kommunizieren und was unsere Kommunikation für Konsequenzen hat oder für Reaktionen oder Aktionen auslöst, naja, dann wird auch dieser Roboter irgendwann das machen, was ja, was die KI vielleicht interpretiert hat. Und wie gesagt, ne, da kann ich verstehen, wenn Menschen gedanklich natürlich anfangen loszurattern in sämtliche Szenarien. Und wir sind menschlich auch oft so gestrickt, dass wir gerne in die Negativszenarien reingucken und weniger in die Positivszenarien. Ich liebe es eher in die positiven Dinge zu gucken und denke mir immer, ja gut, jede Medaille hat zwei Seiten und wir müssen schauen, wie wir mit den negativen Aspekten umgehen. Aus meiner Sicht hat die menschliche Geschichte gezeigt, dass wir das immer irgendwie hingekriegt haben. Wir haben immer eine Art von Adaption gefunden, die uns damit hat umgehen lassen. Selten ohne Verluste im übertragenen Sinne, aber immer in eine Richtung, dass wir zumindest ja noch existieren, weil ich meine, wir beide unterhalten uns gerade. Das heißt, wir leben in dieser Welt und die Welt hat sich entwickelt und sie ist nicht mehr wie vor 2000 Jahren, wo es noch Räder aus Stein gab, wenn man Glück hatte und einen Esel vorm Karren hatte. Sondern wir bewegen uns irgendwie mit Flugzeugen, mit Raketen, mit Autos, mit Motorrädern und zukünftig vielleicht noch ganz anders. Was tatsächlich aber zu dem nächsten Punkt kommt, zukünftig ganz anders. Die KI wird genau auch diese Art von Innovationen natürlich beschleunigen, weil sie einfach selbstverstärkend ist. Das heißt, wir werden uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass diese Veränderung in viel, viel kürzeren Zyklen und Takten passieren wird. Was aus meiner Sicht sämtliche Innovationen, die wir so uns vorstellen könnten, angeht. Und ich merke es daran, da sind wir so ein bisschen auch bei deinem Thema. Ich merke es tatsächlich auch an der Veränderung der Sprache, wie nur die Menschen in meinem Umfeld agieren. Und die erste Veränderung, die wir festgestellt haben, sehr schnell festgestellt haben, war, ja klar, können wir eben bauen. Bis vor 2 Jahren war es so, dass die Worte mal eben kurz einfach eigentlich auf einer roten Liste von Softwareentwicklern standen. Heute höre ich die jeden Tag. Und das, weil es real geworden ist. Wir können mal eben kurz einfach etwas bauen. So, und jetzt bin ich zwar in der Softwarebranche und dann höre ich natürlich auch oft, ja, da ist das noch möglich. Aus meiner Sicht hat die Vergangenheit gezeigt, das wird sich multiplizieren und es wird in ganz viele andere Branchen übergehen und wir merken es ja auch schon an anderen Stellen. Also mal eben kurz einfach einen Social Media Post erzeugen, geht. Mal eben kurz einfach einen Artikel erzeugen, geht. Mal eben kurz einen Podcast generieren lassen aus einem Stück Text, geht. Mit synthetischen Stimmen. Hören wir das noch? Manchmal ja, manchmal nein. Hilft uns das trotzdem? I don't know. Ich weiß es nicht. Es wird Menschen geben, die lesen sowas noch, die hören sich sowas noch an, die schauen vielleicht auch zukünftig noch Filme, die komplett KI erstellt sind. Ich glaube, wir sind ein Stück weit diejenigen, die es entscheiden werden, weil wir werden die Dinge annehmen und akzeptieren oder wir werden sie ablehnen. Und die Dinge, die wir mehr vermehrt und in großer Masse ablehnen, werden weniger werden und die anderen werden mehr werden, weil das ist das, was uns schon immer vorangetrieben hat. Jetzt bin ich da, wo ich befürchtet hatte, schon wieder fast auf der philosophischen Ebene,
Genau, und
aber.
ich bin schon seit 10 Minuten da und denke mir ja, was für ein geiler Gedanke, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Menschheit ja schon seit 2000 Jahren in diesem Prozess ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben schon so viele geschafft und ich beschäftige mich ja viel mit Sprache. Und letztens habe ich ja ganz, ganz viele Studien gelesen, komplett interdisziplinär von Archäologen, von, also wirklich total spannend, dass seit über 2000 Jahren Menschen immer wieder mit diesen Veränderungen klarkommen. Und da die Sprache schon immer ein entscheidendes, großes Mittel war dafür, wie wir mit der Welt umgehen. Also es gibt ja Aufzeichnungen irgendwo in Ägypten, wo sprachlich in Stein gemeißelt ist, wie das Leben gelingt. Und das sind Vorschläge, die mit dem, wie wir heute ein gelungenes Leben übersetzen, gleich sind. Das heißt, das Verständnis des Wortes ist immer noch mega wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns langsam wieder damit beschäftigen müssen, welche Wörter benutzen wir. Also das begegnet mir dauernd in allen möglichen Kontexten, wenn ich höre, wie Menschen miteinander reden und ich immer denke, du bist dir nicht bewusst, was dieses Wort gerade bei deinem Gegenüber auslösen kann. Also welche Energie möglicherweise es reguliert oder dysreguliert, ja? Und ich denke, dass es vielleicht bei der KI nicht so entscheidend ist, weil wir bei uns Menschen, aber ich glaube, dass du da einen riesen wichtigen Punkt angesprochen hast. Wir müssen lernen, mit ihr umzugehen und sie integrieren, mit ihr zu kommunizieren.
Ja, und wir müssen uns damit auseinandersetzen, welche neuen Geschwindigkeiten dahinter stecken. Denk mal selber drüber nach. Du wirst garantiert eine Situation haben, an die du dich erinnern kannst, wo du gesagt, einen Satz gesagt hast, wir gehen mal da rechts, warte. Und das ist genau die Form von Sprache, die wir benutzen, wenn wir sagen, ah, ich habe gerade was gesagt, aber eigentlich ist das noch nicht die richtige Richtung. Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Ich brauche gerade Zeit, um zu überlegen, wie ich dir jetzt eigentlich das sage, was ich dir sagen will. Bei einer Navigation oder ich möchte den Weg beschreiben, ist das vielleicht noch relativ einfach, weil vielleicht denke ich nur darüber nach, ob es einen kürzeren Weg gibt. Aber was ist, wenn, bevor ich warte sage, die Person, der ich das sage, schon losgelaufen ist? Und das meine ich mit dieser Geschwindigkeit, die passiert. Wir werden eine viel, viel höhere Geschwindigkeit erfahren, in der Dinge schon umgesetzt werden, bevor wir vielleicht zu Ende gesprochen, geschweige denn zu Ende gedacht haben. Und das ist eine Veränderung. Wir gewinnen Möglichkeiten. Wir gewinnen die Möglichkeiten, dass wir so schnell Dinge umsetzen können. Wir gewinnen aber auch, und das finde ich noch viel spannender, wir gewinnen Zeit, anders und intensiver über gewisse Sachen nachzudenken, bevor wir sie schnell umsetzen lassen. Und das müssen wir aber bewusst tun, weil wenn wir es nicht bewusst tun, dann wird das Falsche schnell umgesetzt. Und das auch noch 20.000 Mal. In der Softwarebranche, und wir haben da gerade wirklich einige Diskussionen bei den Teams, die da schon sehr intensiv in dieser Art und Weise arbeiten, also KI-gestützte Software entwickeln, dass wir verstärkt darüber reden, ja, wir wissen, dass ihr diese Funktion bauen könnt, die braucht aber keiner. Oder macht das jetzt noch nicht. Lasst uns erstmal schauen, ob wir die wirklich benötigen. Ne, ich beschreibe das manchmal als das Word-Phänomen, weil Microsoft Word hat, glaube ich, 80% Funktionen, die kaum jemand jemals benutzt. Die könnte man wirklich weglassen. Ich glaube, irgendwann hat Microsoft mal einen Schwenk gemacht und hat ganz viele Sachen auch rausgeschmissen, aber es sind immer noch zu viele drin, weil ich glaube nicht, dass irgendwer, also ich zähle mich nicht dazu, und ich benutze diese Tools seit über 30 Jahren, dass ich sämtliche Funktionen dieses Programms jemals genutzt habe. Und jetzt geht es auf einmal, dass wir diese ganzen Möglichkeiten einbauen. Und was ist der erste menschliche Impuls? Klar, ich kann's, ich mach's. Die Geschwindigkeit führt dazu, dass wir meine Meinung, mein Gefühl, manchmal uns wieder bewusst machen müssen, dass wenn wir langsam gehen, wir schneller vorankommen. Jetzt mag man das auf verschiedene andere Aspekte wie Entschleunigung und ähnliches beziehen. Will ich gar nicht, soweit will ich es gar nicht fassen. Aber wenn wir an irgendeiner Stelle die Möglichkeit haben, schnell zu sein, heißt das nicht, dass wir überall auch schnell sein müssen. Wir müssen es sinnvoll nutzen, aber wir müssen uns genauso damit auseinandersetzen, was ist die richtige Geschwindigkeit, in der wir das brauchen.
Super cool. Also ich finde, das ist jetzt gerade so schön praxisnah. Und ich mag das ganz gerne, wenn wir hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein paar Hacks an die Hand geben, irgendwas Handfestes, was sie für sich mal umsetzen können. Und Michael, ich und Dennis, also wir haben seit ein paar Jahren da auch ein handfestes Programm, was wir mit ganz vielen Unternehmen durchführen, wo es halt eben um die Themen der Komplexität, der Sprache und im Umgang mit Menschen, nicht mit der KI an sich, ne, das machen die dann adaptiv für sich. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, es ist ein Unternehmen und die beschäftigen sich mit dem Thema, was wären das für Punkte, wo du sagst, bitte guck da genau hin. Das sind so meine Big Fives quasi, die ich euch mitgebe, die wichtig sind.
Okay, also aus meiner Sicht das Thema KI-Strategie, wie wollen wir in unserer Organisation damit umgehen, ist tatsächlich, glaube ich, der erste Punkt. Also das, ich bin eigentlich kein Freund von diesem Begriff Strategie, weil er so oft benutzt wird und sehr inflationär. Aber es ist wichtig, einmal sich Gedanken zu machen, was bedeutet KI für unser Unternehmen, für unsere Organisation in unserem Kontext und wie wollen wir damit eigentlich grundsätzlich umgehen? Am besten vom Mindset her, von der Haltung her, nicht verbietend, sondern mit Möglichkeiten eröffnet. Und der nächste Schritt hat dann eigentlich schon genau mit dem Thema zu tun, der zweite, nämlich mir Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich genau mit diesen Aspekten in die Kommunikation? Warum ist das für unser Unternehmen wichtig? Wie schaffe ich es, die Mitarbeitenden in meiner Organisation mit auf diese Reise zu nehmen und ja, ihnen, also ihnen nicht die Möglichkeiten zu entziehen, sondern ihnen klar zu machen, in welchem Kontext, mit welchen Rahmenbedingungen KI für uns wirklich eine Unterstützung ist. Weil letztendlich haben wir immer Werkzeuge entwickelt, um eine Unterstützung zu erfahren. Und am Ende des Tages sind die KI-Modelle genau das. Also wir mögen, ich selber sage ja auch, sie ist menschlicher, als man denkt, und wir mögen sie so wahrnehmen, aber es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, was uns helfen soll. Und das muss ich, glaube ich, allen, also muss ist auch so ein schönes Wort, aber sollte ich zumindest möglichst vielen meiner Mitarbeitenden bewusst machen können, wie können wir damit umgehen, so dass wir weniger Sorgen, weniger Ängste haben in der Benutzung eines solchen Werkzeuges. Weil dann kann es tatsächlich einfach eine enorme Effizienzsteigerung für uns bringen. Drei. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Wie soll ich es formulieren? Seid euch bewusst, dass das Zeit braucht. Und gebt Mitarbeitenden die Zeit, in ihrer Geschwindigkeit sich damit zu beschäftigen. Entlasst sie nicht aus der Verantwortung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber gebt ihnen die Zeit, die sie brauchen. Weil Menschen sind unterschiedlich, jeder für sich. Ich weiß, wir beide stürzen uns auf solche Themen. Ne? Wir hören das und stürzen uns drauf und sehen die Optionen und die Möglichkeiten. Andere Menschen sehen andere Dinge. Und sie brauchen eine andere Geschwindigkeit, in der sie das adaptieren können. Deswegen habe ich gesagt, verlass sie nicht aus der, entlass sie nicht aus der Verantwortung, weil ich glaube, es muss sich und sollte sich wirklich jeder damit beschäftigen. Aber es gibt genug Optionen und Möglichkeiten, damit umzugehen, egal wie ich selber als Persönlichkeit gestrickt bin. Aber es wird sich hauptsächlich in der Zeit, in der Dauer, abspielen, bis ich eine andere Art von, ja, und da sind wir bei dem Thema. Ich muss es so sagen, Vertrauen und Beziehungen aufgebaut habe zu so einer Innovation. Eine vierte. Du quälst
Das,
mich.
das, für mich wäre Vertrauen und Beziehung die Nummer 4 schon ganz gut
Ja.
geschrieben,
Ja,
oder?
wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das, ne? Es ist ja tatsächlich der Punkt, dass wir, naja, wie soll ich sagen, wenn ich, meine Analogie, die ich oft habe, ist, wenn ich mal klassisch, und ich bin nun mal schon mal ein paar Tage älter, ich kenne die Zeit, wo man nur telefonieren konnte mit Wählscheibe, und dann habe ich durch ein technologisches Gerät eine Stimme gehört. Und ich habe trotzdem, und auch damals gab es schon Menschen, die Fernbeziehungen aufgebaut haben, die sich Monate, Jahre lang nur per Audio ausgetauscht haben, haben Beziehungen aufgebaut, sind miteinander klargekommen, haben sich besser verstanden. Ein Stück weit fühlt es sich für mich so an, wenn ich zum Beispiel mit der Sprachsteuerung auch mit einem KI-Modell interagiere. Natürlich ist es anders, ist das ja, zuvorkommender, immer höflich, immer freundlich, je nachdem, wie so ein Modell dann auch trainiert wurde oder ich es nochmal im Rahmen angepasst habe. Aber ich denke mir halt, naja, warum muss es denn negativ sein, wenn ich eine KI ein bisschen menschlicher betrachte und versuche, die Aspekte, die zwischen uns Menschen funktionieren und die ich durchaus schon in Spiegeln und in Reflexionen wahrgenommen habe, die auch in den Modellen passieren, warum soll ich nicht dieselben Methodiken dort anwenden können oder versuchen, sie anzuwenden? Da muss ich jetzt nicht das Verhalten der KI bewerten. Ja, nicht zwingend. Oder ja, irgendwie versuchen, jetzt der KI Ziele zu setzen, wie ich das vielleicht bei einer Entwicklung von Menschen irgendwie durchaus machen würde. Aber ein Stück weit ist es ja trotzdem so, dass wir versuchen, auch das zu optimieren. Und wenn ich das mal sehe in unserem Alltag, dann ist das schon so, dass wir da versuchen, gewisse Ziele zu erreichen mit, ja, das Modell soll schneller das Richtige produzieren, als es das vielleicht beim letzten Mal gemacht hat. Oder wir haben irgendwie festgestellt, dass ein bestimmter Rahmen besser funktioniert, wenn man andere Leitplanken setzt. Dann optimieren wir das ja genauso. Also deswegen denke ich, ist wirklich der Punkt, darüber nachzudenken, was funktioniert eigentlich mit Menschen gut und warum hilft mir das auch im Umgang mit solchen disruptiven Innovationen, die Dinge ja anders machen und schneller und vielleicht auch manchmal besorgniserregender, um ja das zu nutzen, um besser damit umgehen zu können. Jetzt
Danke
kommst du
schön.
garantiert mit Nummer 5, oder?
Nein, 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 ich finde, Vertrauen ist ja das eine, ne? Und Beziehung des anderen. Und beides ist so unerschöpflich. Da könnte man sich jetzt noch wochenlang zu unterhalten. Ich hatte letzte Woche noch einen
Jetzt hätte
Workshop
ich aber einen
dazu.
fünften,
Ja.
Isa.
Ah, bitte dann. Her damit.
Weil tatsächlich, während ich gerade drüber geredet habe, ist es mir so durch den Kopf geschossen. Dieser eine Begriff, der, glaube ich, natürlich hilft und wo wir wissen, also mindestens wir beide wissen, dass man auch gut dran arbeiten kann. Es hilft natürlich, wenn ich an meiner eigenen Resilienz arbeite. Das heißt, je resilienter ich in meiner Persönlichkeit werde, umso einfacher fällt es mir auch, mit solchen disruptiven Entwicklungen umzugehen. Und dadurch werde ich mich selber natürlich auch immer besser regulieren können. Und das ist tatsächlich vielleicht der fünfte Tipp, zu schauen, was tue ich heute schon dafür, um meine eigene Resilienz zu schulen, zu verbessern, zu steigern. Und was könnte ich vielleicht noch dafür tun?
Das ist mega, das ist ein total schöner, wichtiger Punkt. Ich würde dann jetzt noch einen draufsetzen und dann müssen wir aufhören zu reden, weil wir die Leute heute so lange dran halten. Ich würde nochmal dieser Selbsterkenntnis dann direkt mit dran knüpfen, ne? Weil ich kann ja resilienter werden, wenn ich weiß, was mich triggert, wenn ich weiß, wann ich wie mein Nervensystem aus der Bahn werfe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für viele von uns eine Herausforderung ist, sich mit sich selbst so intensiv zu beschäftigen, ist ja noch nicht Bestandteil des normalen Unterrichts in der Schule. Und ich glaube, das ist für vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt, dass ich habe gerade angesetzt, als du den fünften Blitzer hattest. Ich hatte letzte Woche ein Seminar zum Thema Vertrauen geführt, den ganzen Tag. Und das war so augenöffnend für alle, auch für mich, wie unterschiedlich Vertrauen für Menschen entsteht, was sie denn für sich brauchen, um Vertrauen zu entwickeln. Und das war wirklich großartig. Ich glaube, darüber könnte man sich auch noch mal eine ganze Stunde unterhalten, weil das so ein wichtiger Aspekt ist. Und den dann zu übersetzen auf das Thema KI, ist auch eine ganz schöne Gedankenbrücke, glaube ich, die man da bauen könnte. Micha, danke. Das war wieder
Sehr gerne.
mal, wie immer, für mich total spannend. Und ich könnte jetzt noch wieder stundenlang mit dir reden. Und vielleicht hast du Lust, mal wiederzukommen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und
Stimmt.
alle, die uns zuhören, schreibt uns gerne mal rein, was eure Gedanken zu dem Thema KI, Mensch, neue Ära des Mensch- und KI-Seins und alles, was euch so durch den Kopf geht, freuen wir uns sehr darüber. Wir werden euch auch einen Link hier drunter noch packen von unserem gemeinsamen Programm, was wir anbieten. Da geht es wirklich um ganz, ganz viele Punkte, die Menschen in genau dieser fünf Punkte am Ende des Tages fast reinführen. Also zumindest
Zumindest begleiten
Kommunikation.
und unterstützen.
Ja, genau. Vielleicht habt ihr Lust, mit uns auch dran zu arbeiten. Ansonsten freue ich mich nächste Woche wieder auf Jede Stimme zählt. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lieber Micha, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke auch.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.